Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1983 gründeten ihre Eltern eine Garage Winery mitten in Bruchsal. Marietta war Bankkauffrau, Ulrich Verwaltungsbeamter. Zwei Quereinsteiger mit viel Leidenschaft im Blut. Seitdem schreiben sie ihr eigenes Buch. Die Tinte dafür ist aus purer Passion. Sie haben einfach das Gefühl für die Leidenschaft, schürfen tief nach dem Salz der Erde, geballt, lebendig, aber ungemein lässig. Über sich selber sagen die Brüder, unsere Weine packen zu, sind vibrierend und präzise. Gezügelte Kraft und seidige Eleganz umhüllen den mineralischen Kern. Für uns zählt Inspiration mehr als Tradition. Unsere Story ist jung, frisch und ungeheuer spannend. Wir schlagen ein neues Kapitel auf und das in einer der unterschätztesten Weinbauregionen der Welt, dem Kraichgau. Die Rede ist von den Brüdern Markus und Andreas Klump aus Baden und letzterer ist unser heutiger Gast bei den Vier Flaschen. Herzlich willkommen, lieber Andreas.
Hallo, grüßt euch.
Servus, mit dabei ist natürlich auch der Axel.
Hallo.
Und der Lars.
Guten Tag.
Und wir sind in Baden. Zu Gast.
Ihr seid in Baden, ja?
Wir sind in Baden.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Vielen Dank auch für die Anmoderation. Du hast unsere Homepage sehr gut studiert, einwandfrei.
Hat er einfach, eine ganz kurze Frage, hat er einfach das... Ganz ehrlich, abgelesen von der Homepage.
Nein, ich habe eine individuelle Kreativität.
Ja, was war ein und?
Nee, zwei und. Ja. Zwei und. Weil die Geschichte ja auch so spannend ist und damit wir die Leute gleich am Anfang schon packen. Der Kraichgau, den kenne ich ja nur von der TSG Hoffenheim. Wo ist denn das genau?
Also Kraichgau liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Also ist quasi das nördliche Baden. Das ist eigentlich auch unser ganz, ganz großer Vorteil, weil, so wie du es schon beim Intro im Prinzip erwähnt hast, ist der Kraichgau eigentlich als Weinregion völlig unbekannt, auch ziemlich unterschätzt. Es ist auch ein relativ kleines Gebiet. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Kaiserstuhl oder mit dem Breisgau, dann ist der Kraichgau mit gerade mal 1000 Hektar doch recht überschaubar. Was wir aber hier im Kraichgau haben, und das ist eigentlich unser ganz großes Glück, unsere riesengroße Spielwiese, die wir zur Verfügung haben. Wir haben so viel unterschiedliche Bodenformationen. Und das ist eigentlich wirklich ganz, ganz einzigartig für Deutschland generell und für den Kraichgau ist es einfach super spannend.
Was habt ihr denn für Bodenformationen?
Du, das geht im Endeffekt wirklich von einem ganz, ganz leichten Lössboden bis hin zu einem knallschweren Ton im Gipskäuber, Tonmägelboden. Es gibt viele Böden ohne Steine. Wir haben aber auch extrem steinige Lagen, wo direkt schon im Oberboden ganz viel Muschelkalk ist. Es gibt sogar Schiefer im Kraichgau. Also es ist ziemlich abgefahren. Das ist einfach durch die Plattentektonik, beziehungsweise dann auch in der Eiszeit, durch Verwehung, sind so viele unterschiedliche Bodenformationen zum Vorschein gekommen. Und es ist
einzigartig. Ist das nicht auch nervig, weil ihr das ja wahrscheinlich alles anders irgendwie bewirtschaften müsst, oder?
Ja, aber es ist auch eigentlich echt ein bisschen geil, weil das hält natürlich auch immer die Spannung oben, ne? Weil du musst im Endeffekt auf jede einzelne Lage ganz separat gezielt eingehen, um allem gerecht zu werden. Zum einen den unterschiedlichen Böden, die wir haben, zum anderen aber natürlich auch den unterschiedlichen Mikroklimata, die wir auf den jeweiligen Lagen haben. Weil der Kraichgau an sich, der ist relativ weit verstreut. Also das heißt, wir haben jetzt keine riesengroßen zusammenhängenden Flecken. Das heißt, auch wenn uns Kunden in Bruchsal besuchen, die unsere Weine vielleicht irgendwo in der Gastronomie kennengelernt haben, die fahren über die Autobahn, die fahren über die Bundesstraße, die Landstraße, sie haben keinen einzigen Weinberg gesehen. Und die erste Frage, wenn sie dann bei uns ankommen im Weingut, ist immer, wo sind eigentlich eure Weinberge? Aber die Weinberge sind einfach so versteckt und so verstreut, was aber auch wiederum den Reiz unserer Region ausmacht. Der Kraichgau wird ja auch die Toskana Deutschlands genannt. Wir haben keine wirklichen Berge bei uns, dafür ist sehr, sehr viele Hügel. Und die Weinberge, die sind einfach immer ganz, ganz stark eingebettet in Wald, Wiesen. Ja, das macht eigentlich den Reiz der Landschaft aus. Aber gleichzeitig haben wir dadurch, dass die eben so weit auseinandergezogen sind, unsere Weinbergslagen, auch doch sehr, sehr viele unterschiedliche Mikroklimata zusätzlich zu den verschiedenen Böden.
Ja. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe eure Homepage auch studiert, ich habe da drauf geschaut und die ist extrem schick mit extrem schönen Filmen und da waren auch sehr professionelle Texte am Werk. Ist euch das sehr wichtig, also euer Internetauftritt oder die digitale Präsenz, ist das für euch nochmal was besonders Wichtiges?
Ich würde sagen, das ist mittlerweile eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, weil es natürlich die Informationsquelle Nummer eins ist. Von daher war uns das schon sehr, sehr wichtig, dass wir damit auch einfach unsere Message transportieren können, was uns beim Wein wichtig ist, was uns auch als Typen ausmacht. Deswegen findest du bei uns auf der Homepage auch einen Steckbrief, sowohl von mir einen kleinen, als auch von Markus, von meinem Bruder. Weil uns das einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man da auch einfach ein paar Einblicke zeigen kann in das Weingut in Form von den kleinen Videosequenzen, weil der Bruchsal dann doch auch immer eine ganz schöne Ecke ist, jetzt gerade von Hamburg aus gesehen natürlich. Und von daher ist es ein schöner erster Eindruck, denke ich.
Ja, okay. Ja, du, ich habe schon eingeschenkt bei uns, eine Rebsorte, die wir, glaube ich, einmal kurz da hatten, von nicht weit weg von euch, vom Weingut Fritz Wassmer. Wir haben heute euren, einen der ersten 2022er Weine, den Auxerrois.
Jawohl.
Und das ist ja schon mal eine wahnsinnig spannende Rebsorte, die, Jungs, ihr habt die noch so da am Schirm, Auxerrois?
Auxerrois, ja. Ich kenne so diesen Auxiliary-Ausgang hier am Mischpult, aber ich weiß, dass wir es schon hatten, das weiß ich.
Aber. Ja, wir hatten es einmal und es ist auch eher selten reinsortig. Also es ist manchmal schon in der Blend drin und oft steht es auch gar nicht drauf. Erzähl mal bitte erstmal was zum Auxerrois, bevor du was zu deinem Wein sagst, bitte Andreas.
Ja, also bei Auxerrois, da schlägt natürlich direkt meine Heimatherz deutlich höher, weil Auxerrois ist eine, wie du schon richtig gesagt hast, ist eine ganz, ganz wenig bekannte Rebsorte tatsächlich. Sie stammt eigentlich aus Frankreich, aus der Grafschaft Auxerre. Dort wird auch das meiste der Weinbergsfläche angebaut. Aber selbst in Frankreich ist im Endeffekt nur eine Anbaufläche von 2.500 Hektar, was verschwindend gering ist, wenn man jetzt die Relation von Frankreich sieht. In Deutschland ist es nochmal deutlich weniger. Deutschland hat im Gesamten eine Rebfläche von 100.000 Hektar, etwas über 100.000 Hektar. Und Auxerrois wird gerade mal auf 200 Hektar angepflanzt. Also es ist verschwindend gering. Ich finde es aber super spannend. Die Rebsorte ist schon ganz, ganz früh zu uns tatsächlich in den Kraichgau gekommen. Also auch wenn der Kraichgau für weinbaulich gesehen für relativ wenige bekannt ist. Auxerrois hat da schon ganz, ganz lang eine Tradition, weil der damalige Weinbauberater hier bei uns in der Ecke sehr frankophil war und dementsprechend die Rebsorte in Frankreich entdeckt hat, dann den Winzern hier geraten hat, das doch anzupflanzen, weil eben auch die Bodenstruktur, weil das Mikroklima einfach sehr, sehr gut passt, vergleichbar ist mit Auxerre. Und dementsprechend sind es auch mit die ältesten Rebstöcke, die wir im Betrieb haben. Pflanzjahr 1965, also deutlich älter als unser Weingut ist. Da hatten wir einfach damals ganz, ganz große Glück, einen sehr großen Bestand an Rebfläche dazu pachten zu können. Und dementsprechend haben wir da jetzt mittlerweile auch im Gesamten eine Rebfläche von 4,5 Hektar in etwa, der Rebsorte Auxerrois. Es war am Anfang, war das natürlich doch sehr, sehr spannend, um es mal so zu sagen, weil Auxerrois, die Leute kennen die Rebsorte einfach nicht. Sie können sie auch nicht aussprechen, wenn sie irgendwo auf einer Karte steht.
Was sagen die denn normalerweise?
Auxerrois.
Auxerrois.
Oder sie bestellen es gar nicht. Oder noch einfacher, der mit dem A. Ja. Aber es ist einfach eine unfassbar spannende Rebsorte, finde ich. Also da geht ja von der Stilistik, geht er eigentlich immer ziemlich genau zwischen Weiß- und Grauburgunder. Also du hast immer so die Frucht von dem Weißburgunder, du hast etwas mehr Körper, etwas mehr Tannin, deswegen wird er in Richtung Grauburgunder tendierend. Und was den Auxerrois einfach absolut unverfälschlich macht und auch gleichzeitig als perfekten Speisebegleiter darstellt, ist eben auch diese Kräutrigkeit, die der Wein immer noch mit sich bringt. Und das finde ich super, super spannend. Das deutsche Synonym für die Rebsorte wäre gelber Burgunder. Und das trifft es eigentlich perfekt, weil wenn man sich die Trauben am Stock anschaut, dann sind die Beeren zur Reifezeit tatsächlich komplett gelb. Wenn sie einen Tick zu reif sind, dann bekommen die sogar so leicht bräunliche Bäckchen. Also ähnlich wie eine Mirabelle, kann man eigentlich sagen. Und deswegen ist auch Mirabelle immer das die Leitaromatik der Rebsorte Auxerrois. Ich finde sie klasse. Ist mittlerweile auch ganz, ganz stark nachgefragt. Einfach deswegen, weil es weil es ein toller Speisebegleiter ist und einfach ein spannender Wein.
Ja, cool. Aromatisch. Aromatisch, was habt ihr da so?
Mirabelle.
Ja, sehr gut, die Leitaromatik. Also mir war, mich hat es tatsächlich wirklich sehr an einen Weißburgund erinnert, so dieses gelbfruchtige, ein bisschen Birne vielleicht auch sogar. Aber
Zitrone, hast du das?
Ja, was eigentlich die Mettig ist, ich bin nur so überrascht, man hat so viel gehört, 2022, so ein heißer Jahrgang, jetzt seid ihr in Baden, ganz im Süden, und dennoch finde ich, hat der Wein so eine Spritzigkeit, ne? So eine Frische. Wie ist das passiert?
Das Entscheidendste im Endeffekt sind tatsächlich unsere Böden. Also was bei uns ganz klassisch ist, wir haben zwar unterschiedliche Bodenformationen im Oberboden, aber tiefer, wenn man jetzt mal in die Tiefe von, sagen wir mal, 10, 15 Meter Tiefe geht, dann haben wir immer Muschelkalk. Egal, was oben drauf liegt, unten kommt immer Muschelkalk. Und dieser Muschelkalk führt immer zu einer Salzigkeit. Und das findest du vor allem in diesem Wein ganz, ganz besonders wieder, dass er eine unheimlich schöne, elegante, saftige Salzigkeit hat, die mich auch permanent zum Weitertrinken eigentlich animiert, weil es so speichelfördernd ist. Und das ist einfach unheimlich spannend. 22 war ein heißes Jahr, das ist absolut richtig. Es war anfänglich, was eigentlich vergleichbar mit dem Jahr 2018, das eben auch sehr, sehr heiß, sehr, sehr trocken war. Jetzt haben wir natürlich aus der Vergangenheit dann doch einiges gelernt. 2003 war ja so das erste ganz, ganz extrem heiße Jahr. Dann darauf war 2015 auch wieder ein wärmeres Jahr. Dann folgte eigentlich relativ schnell 18, 19 oder 20, was sehr, sehr heiß. Und mit 22, was dann vor allem, was die Trockenheit anging, schon extrem. Aber man hat ja daraus gelernt, dementsprechend konnten wir schon ganz, ganz früh im Prinzip dagegen wirken, beziehungsweise die Reben dabei unterstützen. Und letztendlich haben wir dann kurz vor der Weinlese, hat man nochmal einen kleinen Regen bekommen, glücklicherweise, weil das war dann wiederum ganz, ganz wichtig für die Reife, das war auch wichtig für den Erhalt der Säurestruktur und deswegen finde ich die 22er Weine großartig. Also die haben eine Frucht, die haben Substanz, die haben unheimlich viel Druck am Gaumen, ohne aber schwer zu sein. Also natürlich ist es dann letztendlich auch immer dem Handwerk des Winzers überlassen. Also auch von 22 wird es mit Sicherheit Alkoholbomben geben. Aber wenn man aus der Vergangenheit gelernt hat, den Lesezeitpunkt im Endeffekt richtig gewählt hat, dann bekommt man wahnsinnig frische Weine von 22.
Ich find's stark. Du, jetzt erzähl mal, also zum einen seid ihr biozertifiziert, steht auch drauf hier, Öko. Und dann machst du das mit deinem Bruder zusammen. Wie die Eltern sind als Quereinsteiger reingekommen und dann, wie ist das dann weitergegangen?
Ja, also es war schon eine relativ heiße Story. Du hast da vorhin erwähnt, was die Berufe meiner oder unserer Eltern waren. Das waren komplett andere. Es war auch so, dass jetzt unsere Familie nicht ewig viele Bauplätze im Hintergrund hatte oder andere Immobilien, sondern es war wirklich die Leidenschaft zum Wein. Meine Eltern hatten damals das Weingut im Prinzip am Ortsrand, wo wir jetzt heute auch immer noch sind, gebaut wurde. hatten meine Eltern ein sensationelles Stadtkapital von 100.000 D-Mark zusammengespart. Das war dann eine Mischung aus Hochzeitsgeld, aus den Berufen, die sie vorher ausgeübt haben, den Garagenverkäufen. Also da sprechen wir wirklich über eine Jahresproduktion von 600 bis 1.000 Flaschen im Jahr, die sie da in der Garage produziert haben. Das haben sie dann 7 Jahre lang gemacht, aus der Garage raus. 1990 wurde dann eben mit dem Stadtkapital ein Weingut am Ortsrand gebaut. Natürlich nicht mit 100.000 D-Mark, sondern mit sehr guten Beziehungen zum Kreditsachbearbeiter. Gab es dann da glücklicherweise etwas mehr Geld. Es waren, um ganz genau zu sein, 1,5 Millionen D-Mark. Ohne Sicherheiten, also aus heutiger Sicht völliger Wahnsinn, wäre gar nicht mehr möglich, dass man dann einen Kredit über so eine hohe Summe erhält. Aber das war dann im Endeffekt die Initialzündung vom Weingut, um sich einfach auch zu professionalisieren in Form der Gebäude. Dann wurde peu à peu erweitert auf eine Rebfläche von 15 Hektar. Und es wurde auch schon sehr, sehr früh auf einen ökologischen Weinbau umgestellt. Das heißt, es war dann schon 1992, als unsere Eltern die ersten Versuche in Richtung biologischen Weinbau gemacht haben. Das ist auch wiederum aus heutiger Sicht völliger Wahnsinn gewesen, weil damals gab es natürlich noch keine Erfahrungswerte. Ne? Also heute ist da mittlerweile gut etabliert. Es wird nach und nach auch ein Stück weit zum Standard in Deutschland tatsächlich. Also alle die, die umstellen können, wo es einfach die Gegebenheiten vorgeben bzw. möglich machen, die stellen auch auf den ökologischen Weinbau um, nach und nach, oder arbeiten zumindest sehr naturnah.
Gut, nur um dich kurz zu unterbrechen, der VDP hat es jetzt ja auch vorgegeben, seine Mitglieder, ne? Also genau. die müssen ja, wenn sie im VDP bleiben wollen. Sorry.
Genau so ist es, ja. Von daher ist es heute eigentlich wirklich super gut etabliert. Es gibt ganz viele Erfahrungswerte in dem Bereich. Damals gab es das überhaupt nicht. Also damals war das wirklich völliger Wahnsinn, sich in die Geschichte zu geben im ökologischen Weinbau. Wir haben auch sehr, sehr viel Lehrgeld in der Vergangenheit bezahlt, einfach weil die Erfahrungswerte nicht da waren. Dementsprechend musste man viel ausprobieren, hat natürlich auch erstmal viele Fehler gemacht. Wir hatten viele Missernten. Es waren 3 Missernten in Folge, wo teilweise ja, der Ertrag um 60-70% geringer war, als eigentlich hätte sein sollen. 1995 hat es dann glücklicherweise geklappt und da hatte man dann im Prinzip aus den 3 vorangegangenen Jahren eigentlich ganz gut gelernt und heute ist eigentlich absolut selbstverständlich, ist überhaupt gar kein Problem, die Trauben wirklich perfekt gesund und reif hinzubekommen, aber damals war das schon besonders und was in der damaligen Zeit auch noch keine so große Akzeptanz hatte, war prinzipiell die Qualität der ökologisch angebauten Weine. Mittlerweile ist da wirklich ein absolutes Sahnehäubchen. Öko-Weine sind sexy. Aber in der damaligen Zeit war das dann eher, was, ihr macht ökologischen Weinbau und die Weine schmecken trotzdem. Wow, stark. Und das haben wir so ein Stück weit bis zum heutigen Tag eigentlich bewahrt, dass wir von uns aus eigentlich nie erzählen würden, dass wir ökologische Weine machen, weil es für uns so eine Selbstverständlichkeit ist. Einfach über die ganze Dauer der Jahre hinweg ist das für uns eigentlich wirklich die absolute Basis. Deswegen findest du bei uns auf dem Etikett das Bio-Label auch nur so klein, wie es als Mindestgröße gesetzlich vorgeschrieben drauf muss. Also wir hatten tatsächlich mal einen Anruf von der Kontrollstelle, von der Weinkontrolle, die zu uns gesagt hat, Freunde, wenn ihr dieses Öko-Logo nicht größer drauf macht, dann müssen wir leider eure ganzen Flaschen vom Markt nehmen, weil es unterschreitet die Mindestgröße. Und dann haben wir es 0, irgendwas Millimeter größer gemacht und dann war wieder alles in Ordnung. Aber das ist für uns keinerlei Marketinginstrument oder ähnliches, sondern das ist wirklich aus voller Überzeugung und ist für uns auf jeden Fall der richtige Weg.
Gab es eigentlich irgendwie, also wenn ihr so in den Markt dann gekommen seid, immer weiter gewachsen seid, gab es da irgendwelche Deals, wo ihr gesagt habt, so jetzt haben wir irgendwie, jetzt sind wir sozusagen im Geschäft. Also ich stelle mir es schwer vor, wenn man als junges Weingut sozusagen sich vergrößert. Man muss ja auch die Abnehmer auf der anderen Seite haben. Also wie geht das?
Absolut, ja, weil was natürlich auch sehr, sehr spannend bei uns hier in der Ecke ist, es ist touristisch nicht ganz so stark erschlossen. Dementsprechend ist es wenn wir jetzt mal in die Pfalz schauen oder an die Mosel schauen oder ins Ahrtal schauen, da ist natürlich Tourismus deutlich größer. Das heißt, man hat prinzipiell erstmal einen größeren Durchlauf von potenziellen Kunden. Das war jetzt bei uns nicht so. Dementsprechend haben meine Eltern dann damals auch angefangen, eine Gastronomie zu gründen. Das heißt, wir hatten bis 2006 hatten wir eine Gastronomie mit dabei. Das Ganze hat als Besenwirtschaft begonnen. Besenwirtschaft ist sowas wie ein Heuriger, also mit wirklich deftiger regionaler Küche. Mhm. Dann hat sich die Küche nach und nach angepasst an den Weinstil, der immer feiner, der immer eleganter wurde. Irgendwann wurde es dann als Weinbistro umgemodelt. Und am Ende hat dann meine Mutter auch tatsächlich als Bankkauffrau 6-Gang-Menüs gekocht. Und das Restaurant war deutlich bekannter, als unser Weingut war.
Okay.
Weil das im Prinzip dann der erste Ansatzpunkt war, um überhaupt weininteressierte Menschen an unserem Betrieb ranzuführen, die Gastronomie.
Ja.
Und das war damals, war das absolut sinnvoll, das zu machen. Irgendwann wird es dann aber einfach schwierig, weil wir nie irgendwas outgesourced haben. Das heißt, meine Mutter hat gekocht, mein Vater hat den Service gemacht, mein Bruder und ich, wir haben auch im Restaurant mitgeholfen und das hat so ein Stück weit auch relativ lang im Prinzip den Weg vom Weingut jetzt nicht verbaut, aber es hat es auf jeden Fall schwieriger gemacht, weil unsere Arbeitszeit ist halt auch irgendwann begrenzt und deswegen war das ganz, ganz wichtig, als dann der Markus, mein Bruder und ich entschieden haben, in das Weingut einzusteigen, dass wir als erstes alle Zöpfe abschneiden. Das heißt, Gastronomie haben wir beendet. Wir haben ganz viele andere Geschäftsfelder, die wir im Weingut hatten, einfach beendet, um uns wirklich nur noch voll auf den Wein zu konzentrieren. Und das war aus heutiger Sicht das absolut Richtige. Also im Prinzip den Namen, den wir jetzt heute haben, das ist jetzt innerhalb der letzten 20 Jahre entstanden. Muss man ehrlicherweise sagen, davor hatte das Weingut einen Bekanntheitsgrad von 30 Kilometern um Bruchsal drumherum. Mhm. Weiter nicht. Mittlerweile findest du unsere Weine wirklich von Garmisch-Partenkirchen bis auf Sylt in der ganzen Top-Gastronomie. Wir exportieren in 22 Länder.
Wie sind die alle auf euch gekommen? Also reist ihr da hin und stellt die Weine vor oder wie kriegen die von euch
Kenntnis? Wir sind tatsächlich extrem viel gereist, ja. Okay. Sind extrem viel gereist, haben ganz, ganz viele Gastronomen besucht, haben unsere Weine vorgestellt, weil das Schöne ist ja im Endeffekt bei Sommeliers, dass sich Sommeliers erstmal in erster Linie vom Geschmack leiten lassen. Da ist es erstmal unwichtig, wo der Wein eigentlich herkommt. Wenn die Qualität überzeugt, dann ist der Wein auch relevant für die Weinkarte. Und dementsprechend haben wir unsere Verbreitung in erster Linie über die Gastronomie geschafft. Das heißt, weniger über den Handel. Natürlich hat sich dann der Handel peu à peu parallel aufgebaut. Aber Gastronomie ist für uns schon immer der wichtigste Partner gewesen.
Mich ist das eigentlich wichtig, auch Weine zu haben, die andere nicht haben? Also wenn die zu dir kommen, die Jungs, und den Wein präsentieren und du sagst, boah, kenne ich nicht, ist das eher ein Nachteil oder ist das vielleicht ein Vorteil, weil es dann bei dir geilen Scheiß gibt, den andere nicht haben?
Ja, also zum einen muss ich sagen, für alle, die uns häufig hören, Lars sitzt auch mit uns am Tisch.
Ja, aber ich habe ein Abkommen mit Axel.
Lars wollte 5.
Ich darf nur 5 halt, Worte.
Ich hab ein Abkommen mit Axel.
Ich darf nur 5. Axel hat gesagt, ich darf nur 5 Worte sagen.
Das ist halt lustig, das kannte ich gar nicht. Ich dachte, so sagt er denn nichts? Ich dachte, hat jemanden kennengelernt, der sagt, nee, ich mag Lars. Das wollte ich ihm gar nicht sagen. Jetzt sage ich es jetzt.
Wer mag Lars? Ich
gesagt. Dann sage ich, mein Freund Roman hat gesagt, ich mag den Lars. Das ist gut, dass er dabei ist. Siehst du, wir mögen ihn alle. Wir lieben ihn sogar. Also, auf die Frage zurückzukommen, und da geht es mir natürlich tatsächlich das, was Andreas gesagt hat, auch am Ende geht es mir um den Geschmack, ja, was übrigens jetzt lustig ist, weil den nächsten Wein, diesen Rotenberg Grauburgunder, das ist auch der Wein, der es mir angetan hat und der es als erstes bei mir auf die Karte geschafft hat, und ihr wisst, ich bin nicht der allergrößte Grauburgunder-Fan.
Nein!
Nein, aber dann...
Aber das ist aber neu.
Das ist neu, ja, damit werde ich auch immer wieder zitiert, das ist schon in Ordnung, aber es gibt eben auch tolle, tolle Beispiele und das ist eben eins. Und wenn man
aber im Holz, ist der im Holz ausgebaut? Oder warum schmeckt der so ganz anders als viele Grauburgunder, die wir bisher hatten?
Was ist das? Sag jetzt nicht, dass er nicht im Holz ausgebaut ist, weil dann würde ich, für mich schmeckt er fast wie ein Chardonnay, ehrlich gesagt, im ersten Versuch.
Wenn du was sagst, dann muss ich dir auch mehr.
Sehr schön, Lars. Vielen Dank. Das geht mir wunder wie Öl. Genauso ist es letztendlich. Es gibt Grauburgunder, sagen wir mal, in ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Und Grauburgunder ist ganz, ganz häufig so ein Stück weit everybody's darling, weil er das kleinste Übel ist. Also er tut meistens nicht weh. Er hat oft sehr, sehr wenig Säure. Er ist etwas opulenter, hat auch oft mehr Alkohol. Aber das wird eigentlich der Rebsorte Grauburgunder überhaupt nicht gerecht. Grauburgunder ist genau wie Weißburgunder, wie Chardonnay, wie Auxerrois ein Burgunder. Und Burgunder haben prinzipiell einfach ein extrem großes Potenzial. Aber man muss eben so ein Stück weit das Potenzial auch zu nutzen wissen. Und beim Grauburgunder Rotenberg, den wir jetzt im Glas haben, vom Jahrgang 2021, ist es so, dass wir das ganz, ganz große Glück haben, dass die Rebstöcke von dem Wein auf einem unfassbar schweren Gipskäuberboden stehen. Also das ist wirklich ein Boden mit einem Tongehalt von ja so 40-50% in etwa. Also für die Bearbeitung von den Rebstöcken ist es spannend, weil der Boden ist, wenn er feucht ist, im Prinzip wie Kaugummi. Wenn er hart ist, dann ist er wirklich betonhart, bekommt sogar Risse durch die Trockensprengung, weil sich der Ton ja extrem zusammenzieht. Und was wir auf dem Boden haben, ist, dass er ja so eine ganz, ganz rötliche Farbe hat. Also sprich, der Boden ist sehr stark mit Eisen durchzogen. Und dieses Eisen führt auch wiederum in der Stilistik des Weines zu einer unheimlichen Salzigkeit, was den Wein super, super frisch macht.
Aber wo kommt dieses Holzige her? Weißt du, was ich auch jetzt habe? Ja. Magde, das könnte mein Lieblingsgrauburgunder sein. Ich glaube, das ist echt ein richtig, richtig, richtig. Weil es, genau wie du sagst, der kann ja viel mehr.
Der Wille zählt.
Aber es waren.
Aber auch nicht so viel.
Und ich schmeck Schokoladenpudding.
Oh.
Kennt ihr diesen Geschmack? Mhm. Schokoladenpudding ganz frisch und dann.
Mit der Haut drauf
und dann. Und ich liebe diesen Grauburgunder. Und das soll es auch von mir für heute gewesen sein.
Reicht auch. Aber ich finde auch, ja. Also Karamell schmecke ich. Also ja. Landpolini, aber oh. So dieses, ne, dieses Karamellige. Das finde ich super. Also eigentlich bin ich gar nicht so ein Grauburgunder-Fan. Aber war der jetzt im Holz ausgebaut oder nicht? Ich habe es gerade nicht mitgekriegt.
Der ist zu 100% im Holz ausgebaut. Okay. Allerdings nicht im Barrique. Barrique, wissen ja mit Sicherheit alle, ist ja im Prinzip die Größeneinheit eines Fasses. Ist 225 oder 227 Liter groß. Der Grauburgunder Rodenberg ist in dem Fall im 500 Liter Tonneau ausgebaut. Also ein größeres Holzfass. Der Unterschied ist ganz einfach der, dass die Prägung durch das Holz deutlich geringer ist, weil ja quasi das Volumen mehr als doppelt so groß ist, aber die innere Oberfläche des Holzes eigentlich nur 1,5 mal so groß ist. Mhm. Und dementsprechend ist es viel eleganter, viel filigraner, als hätte man den ins Barrique gelegt. Holz macht aber bei dem ganz arg viel Sinn, vor allem wenn es gutes Holz ist. Wir verwenden unsere Holzfässer in der Regel, oder vielmehr unsere Holzfässer kommen in der Regel aus Frankreich, eigentlich ausschließlich aus Frankreich, aus dem Burgund, sind immer nur ganz leicht getoastet und deswegen ist es auch kein Holzhammer. Deswegen freut mich das auch sehr, dass ihr erstmal nachfragt, ob da eigentlich im Holz lag, weil genauso soll es eigentlich sein.
Man hat schon geschmeckt, so ist es nicht. Oder? Man schmeckt schon. Also es ist nicht so, dass irgendwie, das war so mehr fast so eine rhetorische Frage, aber die Mischung und dieses Karamellige, dieses Schokoladige, dieses Holzige, ich befürchte nur, Axel, er wird ein Kriterium nicht erfüllen.
Unter 10 Euro?
Der war gut. Aber, oder? Unter 10, das ist weg, aber es ist weg, das ist der erste, den du bei dir hattest in der Hansel Lounge.
Von ihm, ja. Das ist der erste Wein, den ich...
Aber das ist ein teurer Grauburgunder, oder? Was ist teuer?
Was ist teuer? Was kostet dein Holzfass? Wie oft kannst du es einsetzen? Und was kosten Weine aus der Burgund? Also von daher ist der Wein angemessen für das, was er kann. Und der kann auch wahnsinnig gut reifen.
Wie teuer ist er denn?
25,90.
Oh, okay.
Also aber das ist so ein, wäre ich gespannt, so eine Flasche hole ich mir mal und nimm sie meiner Freundin mit, einer Freundin, mit der wir in den Skiurlaub fahren.
Freundin?
Mit, und die Grauburgunder-Fan ist. Und das ist eine interessante Frage. ich bin mir nicht sicher, ob Menschen, die Grauburgunder gern trinken, ob die nicht sagen, das ist kein Grauburgunder. Weißt du, weil das ist ja so, wir finden's, wir feiern es gerade ab, weil wir Grauburgunder
oft langweilig finden.
So.
Ja.
Aber das interessiert mich total, wie reagieren Grauburgunder-Fans, also wie reagieren die, die Grauburgunder trinken, weil es Everybody's Darling ist, auf so einen Grauburgunder?
Sobald er natürlich dann den Holzeinsatz hat, auch wenn es nur dezent ist, ist es polarisierender als ohne Holz. Und von daher wirst du einige verlieren von diesen, einfach, ich trinke Grauburgunder, weil es am wenigsten wehtut. Genau das, was Andreas auch gesagt hat. Genauso geht es mir ja auch. Ich finde trotzdem, wenn du über dem Holz, also über das Holz drüber riechst, dass du so dieses Rotfruchtige, also eine rote Beere durchaus auch hast. Und das ist für mich sehr häufig dann der Grauburgunder. Aber er hat auch von der Farbe, ich meine, wie tieffarbige Grauburgunder haben wir schon gesehen, die gar kein Holz hatten. Mhm. Und der hatte nun Holz und ist trotzdem so hell und klar. Ja. Und du merkst auch, und da hilft vielleicht sogar auch der 21er Jahrgang, eine sehr frische Säure. Und der Wein hat nur 13 Alkohol. Und das auch mit dem Holz. Und das so harmonisch zu machen, ist perfekt. Wirklich, wirklich sehr gut gelungen. Ich habe auch große Freude damit, Andreas. Wirklich, ist ein toller Wein.
Michael, du bist ja gerade so im Schwung. Du wolltest doch noch mal erzählen, wie es eigentlich auf der Pro Wein war.
Ja. Oder? Ja. Also meine Erfahrungen, Andreas.
Habt ihr euch da getroffen, Andreas und du, auf der Pro Wein?
Nein. Aber wart ihr da? Wart ihr auf der Pro Wein?
Nee. Was ist die Pro Wein?
Die Pro Wein ist die größte Weinmesse der Welt in Düsseldorf. Die ist in Düsseldorf.
Ja, wir haben noch nie drüber gesprochen irgendwie.
Wir haben noch nie drüber gesprochen, aber
wir sind noch nie da gewesen. Nee. Also eigentlich, weißt du, was?
Ja, aber der Herr Kuh-Dings ist ja da gewesen.
Genau. Tatsächlich hat man uns jetzt auch eingeladen, bei der Mainzer Weinbörse einen Podcast dort live aufzuzeichnen.
Wusstest du das schon, Axel?
Ich habe dir abgesagt, weil ich nicht konnte. Deswegen.
Nicht dein Ernst, wir hätten das gern gemacht.
Ja, dann machen wir nichts. Ja.
Wir können das doch allein machen, Axel.
Da freuen die sich.
Könnt ihr auch. Hast du es abgesagt?
Habe ich vorhin gesagt, dass ich dich vermisst habe? Nee, ich habe dich in den ersten 30 Minuten wirklich vermisst. Aber
hast du es wirklich abgesagt?
Ja, ich habe es abgesagt.
Als er nichts gesagt hat, meinst du?
Ja, genau, also so schweigsam war. Ja, also ganz kurz, größte Weinmesse der Welt, in ganz, ganz vielen Hallen, weitläufig, über 4000 Aussteller aus der ganzen Welt. Lustigerweise wurde jetzt auch Montag komplett gestreikt in Düsseldorf. Also die ganzen Winzer, man hat stundenlang auf dem Taxi gewartet. Katastrophe. Die Hotelpreise sind komplett irre, out of the world. Also ein Zimmer, das 95 Euro kostet am Dienstag, am letzten Tag der Messe, wenn es vorbei ist, kostet also 400 während der Messe und du musst es für 3 Tage mieten. Also es ist wirklich teuer. Auch die Messestände sind extrem teuer. Die Messe hat auch doch ein bisschen einen Gästeschwund gehabt, auch in dem Jahr. Die deutschen Winzer.
Heuer, wie wir sagen in Hamburg.
Heuer, wie wir in dem Jahr sagen, wie wir sagen. Die deutschen Winzer, glaube ich, hatten einen ganz guten Zulauf, die Österreicher auch, aber so ein paar internationale haben schon drunter gelitten.
Aber was uns interessiert, das ist ja die Frage, die Axel und mich, wie oft bist du erkannt worden? Wie oft haben gesagt?
Einmal.
Einmal?
Nee, ein tatsächlich irgendein Gast, also ein anderer Besucher der Messe, ging vorbei und auf einmal bleibt er stehen und sagt, Michael Kutte von den 4 Flaschen. Und ich war so, wow. Ja, ich kenne dich viel besser, als du mich kennst. Ja, ich kenne dich gar nicht, deswegen muss ich dich kennen. Und dann tatsächlich ein zweites Mal.
Wie ist das eigentlich? Weil das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt.
Es ist mir sehr unangenehm.
Ja?
Ja. Ich war so, wow, wie heißt du? Das hat er gesagt, ist auch gar nicht wichtig. Und dann habe ich gesagt, soll man ein Selfie machen? Nee,
brauchen wir nicht. Ist mir sehr unangenehm. Sollen wir ein Selfie machen?
Ja, habe ich. Ich dachte, das ist nett. Aber die wollten gar nicht. Bestimmt hört er uns heute zu. Das war eine sehr schöne Begegnung. Es war tatsächlich in der Deutschland oder in Halle 1. Und ich kam gerade von Dönhoff.
Aber das interessiert mich, weil ich hatte auch so eine Begegnung dabei, Goldene Kamera, mit so einem Regisseur. Und mir meinte ich, Alter, geil. So. Und der stand halt vor mir so und der konnte damit halt auch nichts anfangen. So, was sollst du auch damit anfangen, ne? Wenn jemand sagt, so, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich und super geil und so. Und dann so.
Ich habe gesagt, danke für die Unterstützung.
Wollen wir ein Selfie machen?
Ja, das war mein Angebot. Ey, wie peinlich. Ich habe mich aufgedrängt.
Wir haben mich auch so, nein. Was hat er gesagt? Nein?
Nee, brauchen wir nicht, hat er gesagt.
Wollen wir ein Selfie machen?
Aber du wolltest noch weiterreden.
Nein, ich wollte nicht.
Doch.
Nein? Aber das war schon schön. Und die Dorothee Zilliken, zu der bin ich auch hin und hat sie mich erstmal in den Arm genommen und gesagt, ich wollte mich nochmal bedanken. Wahnsinn, wie viele Leute sich bei uns gemeldet haben. Das hat also wirklich einen Impact gehabt auf unser Weingut. wo ich dann auch ganz gerührt war, ne? Und sie hat gesagt, ich schick dir mal noch einen Wein, sag ich, brauche keinen Wein, ich freue mich, wenn das so ist, weil du warst auch super sympathisch, wir haben diesen Butterfly so abgefeiert und deine Weine sowieso aus dem Rausch, hab die aktuellen Jahrgänge auch probiert, also es sind viele schöne Begegnungen und auch einige, die gefragt haben, zu den vier Flaschen kannst du mich auch mal einladen.
Hört.
Ja, genau, aber Andreas nicht, sondern Andreas habe ich selber gebeten. Also er hat nicht gefragt, sondern er wurde von uns gefragt.
Ja. Wenn es der zweite Wein dieser Grauburgunder ist, sind die anderen noch besser? Oder wieso habt ihr die Reihenfolge gezogen? Es kommt noch ein Weißburgunder und es kommt noch ein, sieht aus wie ein, ist das ein Rotwein?
Ja, das ist genau, völlig richtig, das ist ein Rotwein. Ich hatte Andreas vorher auch gefragt, weil ich wusste, dass der Grauburgunder im Holz ist, ob man den schon, aber im Endeffekt haben wir uns so entschieden, der Auxerrois ist aus 22, der Grauburgunder ist aus 21, der Weißburgunder aus 20 und der Rotwein aus 19. Ne? Also der Rotwein, dass man den zum Schluss macht.
Wobei, merkst du was?
Genau, es geht, wird immer reifer.
Es geht wieder los.
Es wird immer reifer.
Wir waren ja lange im Urlaub, irgendwie, du und ich, und also nicht zusammen, aber.
Das ist jetzt nicht alles, dass viele, die alle Sendungen, die 23 ausgestrahlt wurden, sind 21 aufgenommen. Ja, das muss man
genau,
ja sagen.
Genau.
Aber egal.
Ja, aber ich habe ewig kein Wein mehr getrunken.
Nicht?
Nee,
aber ich auch eine Zeit lang, weißt du, was ganz schlimm war, zumindest wirklich so, dass ich eine Zeit lang dachte, ich hör auf, ganz auf. Es hat mir nicht mehr geschmeckt. Ich habe Wein getrunken und dachte, ich habe es geschmeckt, ich mochte es nicht. Ich wollte aufhören, Wein zu trinken. Ich sag's ehrlich, wie es ist.
Standst du denn auf der Brücke, oder?
Nee, ich wollte einfach nur aufhören, Wein zu trinken. So. Ich habe dann Bier fand ich auf einmal und dachte ich so, oh.
Aber?
Ja, Götz, aber der Grauburgunder, es geht in die richtige Richtung zumindest, das kann man sagen.
Also wir haben jetzt, und Andreas ist noch da, schön, dass du noch da bei uns geblieben bist, wir haben den Weißburgunder 2020 aus der Lage Kirchberg.
Jawohl. Die Lage Kirchberg ist wiederum das komplett andere Extrem. Also der Rodenberg Grauburgunder mit Gipskäuber und einem Tongehalt jenseits der 40-50% ist die komplett andere Richtung als der Kirchberg. Kirchberg ist unsere steilste Lage mit einer Steigung von 32%, das heißt einer relativ guten Ausrichtung der Sonne entgegen. Und es ist gleichzeitig auch der leichteste Boden, den wir im Betrieb haben. Es ist ein ganz, ganz leichter Lössboden. Löss ist ja im Endeffekt nichts anderes als das Sediment aus dem Oberrhein, der direkt bei uns hier vor der Haustür ist. War im Prinzip in der Eiszeit mal ein Meer, wurde dann ist dann ausgetrocknet und im Prinzip das Sediment vom Meer wurde über Winde, die in der Eiszeit sehr, sehr stark waren, eben zu uns in den Kraichgau geweht, ist dann da in einer Mächtigkeit von bis zu 18 Metern aufgetürmt worden und dementsprechend ist Lössboden sehr, sehr stark durchsetzt mit Kalk, mit ganz, ganz vielen Mineralien und für uns einfach super spannend, vor allem in Verbindung mit Weißburgunder, weil Löss einfach immer zu einer ganz, ganz tollen Eleganz, zu einer schönen Balance, auch was die Säurestruktur angeht, führt und gleichzeitig auch immer eine schöne Frucht hat. Und genau diese Frucht, finde ich, die findet man im Weißburgunder ganz toll wieder. Auch der Wein ist wiederum, wie der Grauburgunder Rodenberg auch, spontan vergoren, war für 11,5 Monate auf der vollen Hefe und ist auch im 500 Liter Tonneau vergoren.
Und was schmeckt? Ist auch so ein bisschen cremig? Ein bisschen Banane habe ich gerade, oder täuscht das? Cremig?
Warte mal, was ist das für ein Glas gewesen?
Ein Glas?
Das ist ja ein Eimer. Das ist ein, oder? Wie breit ist das im Durchmesser? Also
beschreib mal für die Audiohörer.
Ja. Audio. Also ich sehe ein Glas, das aussieht wie Helmut Kohl. Und im Durchmesser an der dicksten Stelle mindestens 1,20 Meter hat. Also so sieht's gerade aus.
So in etwa, ja. Die Durchmesser, sie kommen hin, ja. Nee, das ist ein Zalto. Zalto-Glas, Burgunder-Glas. Wahrscheinlich vom Durchmesser schon irgendwas um die 10 Zentimeter. Ist halt super, weil auch der Weißburgunder Kirchberg ist eigentlich noch ein Baby. Ne? Also es ist jetzt Jahrgang 20. Ich finde, Grauburgunder kann man immer schon deutlich früher eigentlich zeigen. Also der ist schon früher zugänglich. Beim Weißburgunder, da dauert es immer ein bisschen. Deswegen bringen wir einen Weißburgunder in der Regel auch immer einen Tick später in Verkauf. Deswegen ist 20 aktuelle Jahrgang, noch aktuelle Jahrgang. Und das große Glas bringt dann einfach die Luft dann noch mit dazu, sodass der Wein sich auch einfach im Glas dann nochmal ein bisschen entfalten kann und sein komplettes Potenzial freigeben kann.
Auch toll. Aber Michael, was schmeckst du denn?
Also ich finde es ein bisschen, was ich überraschend finde jetzt für die Leute, die auch jetzt uns schon seit über 80 Folgen
Jahren
folgen.
Möchten Sie eine Helfe mit mir machen? Nein.
So war es auch. Ich hätte die Geschichte ganz anders erzählt.
Er wollte die Geschichte im Herzen behalten, weißt du? Und dann ist ein Selfie nur hinweg.
Finde ich auch, näher gesagt. Ja. tatsächlich war Kylie Minogue auch auf der Messe. Ah. Macht einen eigenen Wein und die war auch auf der Messe.
Wollte die ein Selfie mit dir?
Ich hätte gern eins mit ihr gehabt, aber ja. Sie ist wirklich klein, aber Sie sah wirklich gut.
Was ist das denn jetzt? Ich hätte gern ein Selfie mit ihr gehabt, aber die ist wirklich klein?
Nein, es gibt ja gewisse, ich habe Leonardo DiCaprio schon mal getroffen, auch der ist ja wahnsinnig kleiner, das siehst du ja beim Film nicht jetzt so, ne? Er ist wahnsinnig klein.
Aber kleiner als Kylie Minogue? Aber,
nee, weiß ich nicht, ob
kleiner, aber kleiner als ich?
Ja, ich denke ja. Der ist wirklich klein.
Quatsch, so klein.
Nein.
und das war noch mal, das war ein Dritten noch, den du getroffen hast. Kylie, das ist so.
Ich hab ja auch Jack mal, Nicholson hat er auch getroffen. Ja,
Jack Nicholson. Achso, ja, ich habe hier viel mehr. Ich habe doch Robin Williams in der Suite bedient und er hat mich zum Lachen gebracht.
Stopp.
Okay.
Entschuldigung, Andreas, Entschuldigung, aber das, wir wollen die gesamte Geschichte, das wollen wir alle hören. Und zwar jetzt. Und wir sagen einmal noch, dass der Wein super ist, aber danach, nein. Sag noch einmal kurz, wie der Wein, pass auf, lass uns den Wein noch besprechen kurz und dann musst du, das ist ja eine irre Geschichte, oder? Ja.
Stimmt die Geschichte? Ey, wir machen einen Cliffhanger draus. Also am Ende dieser Folge, wenn ihr die alle schön hart zu Ende gehört,
das ist gut.
Die Geschichte. Okay, aber jetzt müssen wir zum Wein.
Genau, also die unsere verfolgen, dann ist es in der Regel so, dass der Grauburgunder eigentlich immer mehr Kraft hat, ja, und deswegen auch ein bisschen mehr Holz durchaus auch abhaben kann, weil die Traube an sich einfach ein bisschen kraftvoller ist. Und ich finde jetzt hier, Andreas...
Aber ist doch jetzt der Weißburgunder.
Ja, und das lass mich noch mal kurz erzählen. Und ich finde, Andreas, vielleicht auch der 20er Jahre, wenn es wärmer ist, aber ich finde, dass das Holz jetzt hier oder vielleicht ist auch das eine Jahr mehr Reife, viel nochmal eleganter schon, viel eingebundener. Der Wein ist viel feingliedriger als der Grauburgunder. Und das Holz ist jetzt schon wirklich Teil des Weines und nicht etwas, was noch dominiert, wie es beim Grauburgunder auch ist. Und das finde ich eigentlich sehr
schön. Man schmeckt es nicht raus.
Ja, man schmeckt schon, dass es da ist, aber es ist, beim Rotenberg auch nicht störend, aber es ist auffälliger. Und ich finde, hier ist es harmonischer und schon viel eingebundener. Und deswegen finde ich auch die Reihenfolge richtig, weil er... Also man kann es auch andersrum machen und wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Beide haben gleich viel Alkohol, also auch daran kann man es jetzt nicht festmachen. Aber per se würde ich heute den Weißburgunder tatsächlich lieber trinken, weil ich ihn einfach ja eleganter, feingliedriger, feinnerviger und auch ein bisschen komplexer
finde. Und schmeckst du irgendeine Art von Frucht raus? Das fällt mir nämlich gerade recht schwer. Axel, du?
Nee, ich habe auch hier wieder dieses bisschen karamelliger, aber eben ein bisschen feiner, ne? So. Also eigentlich finde ich, aber das ist halt...
Aber Frucht, sehr, aber Frucht?
Also ich finde den so ähnlich wie den anderen, nur feiner. So, ja, also, feiner also als, aber ist vielleicht Quatsch, aber als ob das der gleiche Wein aus einem älteren Jahrgang wäre. Sowas. Aber das ist der totale Blödsinn, weil das ist ein ganz anderer Boden.
Das ist ein komplett anderer Boden und es sind vor allem zwei grundlegend unterschiedliche Weinjahre. Ja, also 20 und 21, das hat erstmal nichts miteinander zu tun, wie das Jahr war. Und natürlich merkt man bei dem Weißburgunder das ja Reife, das ist ganz klar. Unsere Weine sind generell, also vor allem die Lagenweine, sind als Langstreckenläufe angelegt. Das heißt, so wie es Michael auch vorhin erwähnt hatte, die Weine haben einfach ein Wahnsinnspotenzial, was die Reifung angeht. Man muss ihnen auch bewusst etwas mehr Zeit vielleicht auch mal lassen oder eben ein geiles großes Glas verwenden, dann kann man den Prozess einfach einen Tick beschleunigen. Aber beim Weißburgunder ist es uns auch extrem wichtig, dass die klare Frucht und prinzipiell die Finesse, die ein Weißburgunder vielleicht nochmal einen Tick besser mitbringt als ein Grauburgunder.
Welche Frucht? Ich schmecke sie, das ärgert mich gerade, dass ich es nicht rausschmecke. Welche Frucht würdest du gern, dass man sie rausschmeckt? Oder nur die Frucht an sich?
Ich find, dass er auch in eine ganz gelbfleischige Richtung geht, auf jeden Fall. Aber natürlich, der Wein ist spontan vergoren. Also dementsprechend sprechen wir da jetzt schon einen Tick mehr über das Terroir, über die Mineralität des Weines, auch wiederum über die Salzigkeit des Weines.
Was war nochmal spontan vergoren?
Spontangärung heißt im Prinzip, dass wir die Trauben ernten. Die Trauben machen dann bei uns eine gewisse Zeit an Kaltmazeration. Also das ist im Prinzip einfach nur eine Phase, wo die Maische oder auch die ganzen Trauben kalt gehalten werden. Die werden ganz, ganz leicht angequetscht. Mhm. Und über diese Extraktionsphase werden dann quasi ganz wichtige Aromastoffe, die sich in erster Linie in der Bärenhaut befinden, ausgelöst. Danach wird der Wein, werden die Trauben gepresst und wiederum der Saft vergärt ja im Barrique beziehungsweise im Bruno oder im Edelstahltank. Und Spontangärung bedeutet einfach, du wartest, bis der Most von sich aus anfängt zu gären, ohne die Zugabe jedweder industrieller Hefen. Mhm. Okay. Das heißt, so kann man im Prinzip auch das Terroir, im Prinzip die Lagenbesonderheiten sehr, sehr gut auf die Flasche transportieren, weil es eben so unverfälscht wie möglich einfach ist. Mhm. Ich finde es unheimlich spannend, gerade bei dem Weißburgunder, weil er eben, genauso wie du gesagt hast, Michael, weil es wirklich ein ganz glasklarer Wein ist, der durch das Holz überhaupt nicht maskiert wird. Also das Holz trägt den Wein eigentlich viel, viel mehr und gliedert sich extrem gut unter. Also es stützt den Wein einfach nur. Und das liegt auch daran, weil da der Anteil an älterem Holz ein Tick höher war. Grauburgunder war relativ viel neues Holz auch mit dabei. Das heißt, da sprechen wir dann schon beim Grauburgunder über ca. 70% neues Holz, 30% zweit- und drittbelegte Fässer. Beim Weißburgunder waren es dann nur 40% neues Holz und 60% zweit- und drittbelegte Fässer. Weil im Prinzip jede Befüllung des Fasses wiederum laugt ja erstmal den eigentlichen Eichenholzgeschmack aus. Dementsprechend wird das Aroma immer dezenter, das aus dem Fass kommt. Und beim Weißburgunder war es uns einfach sehr, sehr wichtig, dass es nochmal mehr im Hintergrund ist. Beim Grauburgunder ist es ein Tick mehr, aber man muss eben auch sehen, dass der Grauburgunder blutjung ist. Das ist Jahrgang 2021.
Wann ist der am besten? Wann müsste man den eigentlich trinken? Wenn man nicht so ein riesen Glas hat. Den Weißburgunder?
Du kannst das Ganze natürlich auch nochmal zick. Oh, jetzt hängt, glaube ich, meine Internetverbindung.
Bisschen.
Oder es ist der Alkohol. Aber der.
Aber wir können das überbrücken. I don't wanna
feel real love. Aber vielleicht stört das Glas die Wi-Fi-Verbindung. Das könnte ich mir vorstellen.
So. Oh.
Aber wir machen doch, schenk doch schon mal.
Hört er mich noch?
Ja, ja. Ich noch. Alles gut. Bei uns ist gar nicht so schlecht. Michael schenkt ja, schon mal den. Michael schenkt ganz ruckelnd. Okay. Wir tanzen.
Ich höre euch auch leider nur.
Dann, Michael, schenkt doch mal den Rotwein ein, bevor die Verbindung ganz abbricht. Und nicht vergessen, Robbie Williams mit Michael allein im Hotelzimmer.
Ihr habt das alles. Ja.
So hast du es angeteasert.
Ja, warte mal ganz kurz.
Hatte er einen Bademantel?
Jetzt warte mal ganz kurz.
Das stimmt nicht, oder?
Sag mal, die sind also wirklich aufgeregt. So, und wie habt ihr euch das aufgeteilt, der Markus und du, am Weingut?
Also im Prinzip ist es so, wir sind ja ein Familienbetrieb. Und das ist eigentlich auch unsere ganz große Stärke, unsere ganz große Dynamik letztendlich auch, weil ein Stück weit muss man immer sehen, dass auch Reibung innerhalb der Familie natürlich zu ganz viel Energie führt, ne, die dann freigesetzt wird. Und das wiederum macht die Dynamik unseres Weingutes aus. Im Prinzip kein Blatt von den Mund nehmen, wenn jemand eine Meinung hat, dann vertritt er die auch ganz klar. Und dann rauft man sich eben zusammen und sucht den gemeinsamen Nenner. Und das ist sehr, sehr wichtig, zumal wir eben auch im Prinzip den gleichen Geschmack haben. Das heißt, wenn wir Weine gemeinsam verkosten, dann sehen wir das ganz, ganz häufig auch gleich, was die Beurteilung der Weine angeht. Und das ist schon mal prinzipiell sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz haben wir uns Kernkompetenzbereiche gegeben. Markus ist für den Keller zuständig. Ich bin eher für die Weinberge zuständig. Alles andere teilen wir
uns. Wie das klingt, ne? Markus ist für den Keller zuständig. Hm. Michael, was haben wir jetzt? Der Wein sieht großartig aus im Glas. Aber jetzt haben wir da einen Pinot Noir.
Einen Pinot Noir, genau, einen deutschen Spätburgunder aus der Lage Weierberg aus dem Jahrgang 2019. Mhm.
Ich habe gerade gestern eine Veranstaltung gehabt, da gab es
mit Robbie Williams.
Da gab es einen von Graf Neidberg, einen Merlot, und dann hat die Dame gesagt, für einen deutschen Rotwein ganz, ganz okay.
Was heißt jetzt die Dame, die einzige Dame, die da war?
Die eine Gastdame, die das probiert hat.
Okay.
Dann habe ich gesagt, das finde ich ganz schön ungerecht, weil es das bewertet, und das ist egal, woher der Wein kommt, wichtig, dass er gut ist oder nicht. Und ich finde, der Weiherberg ist ein sehr, sehr guter deutscher Spätburgunder, den man auch noch bezahlen kann und der trotzdem alle Parameter mitbringt, international reüssieren zu können. Erzähl was über den Weiherberg, bitte.
Ja, Weiherberg ist eine Monopollage von uns. Es sind 1,1 Hektar am Stück. Das heißt, eine sehr begrenzte Anzahl an Flaschen, die wir da jedes Jahr produzieren dürfen. Das ist von
wie viele Flaschen sind es?
Boah, das sind im Jahr normalerweise so irgendwas um die 5.000, okay, maximal 5.000 Flaschen, die wir davon ernten. Wenn es ein sehr gutes Jahr war, wenn es ein normales Jahr war, dann geht es eher in Richtung 4.000 Flaschen, mhm, was wir dann von den 1,1 auf 1,2 Hektar ernten dürfen. Das ist auch tatsächlich der einzige Spätburgunder, den wir Pinot Noir nennen. Einfach deswegen, weil wir damals, das war 1990, haben wir den Weinberg neu bepflanzt mit Rebmaterial aus dem Burgund. Das war zu der damaligen Zeit, war das noch relativ selten. Da wurden überwiegend deutsche Pflanzen dann gesetzt. Zu der damaligen Zeit war das aber was ganz Besonderes. Und es war vor allem von der Stilistik des damaligen deutschen Spätburgunders komplett abweichend. Und dementsprechend wollten wir unseren Kunden direkt mit der Bezeichnung Pinot Noir sagen, das ist jetzt nicht der klassische deutsche Spätburgunder, der immer nur auf die Kirschfrucht im Prinzip dann reduziert ist, sondern das ist ein sehr gewürzgeprägter Spätburgunder-Typ, was auch ein Stück weit mit dem Boden am Weiherberg zu tun hat, weil das ist ein ganz, ganz kalkiger, steiniger Boden. Das heißt, da haben wir so circa, ja, so 30 bis maximal 50 Zentimeter durchwurzelbare Erde, das, was wir so als Erde kennen. Und danach folgt eigentlich direkt Fels. Was auch ganz spannend ist, der Weiherberg, also die Lage Weiherberg, geht direkt in einen Sandsteinbruch über. Also das heißt, der Weinberg endet und 10 Meter weiter ist im Prinzip die Abbruchkante, wo noch bis vor 30 Jahren auch eben dieser gelbe Muschelkalk abgebrochen wurde.
Sag mal, und Gewürze, welche Gewürze schmeckst du, Axel?
Ich jetzt.
Das sind ja viele Gewürze. Ich finde, das sind extrem sehr gewürzig. Also fast ein Gewürzterminer. Nein, war ein Spaß, aber es ist sehr gewürzig. Aber was ist da alles drin? Ist was toll. Komm, wir machen wie viele Gewürze? Jeder muss ein Gewürz haben, und dann ist der nächste dran. Ich fange an, warte.
Zimt. Zimt? Zimt? Was willst du sagen?
Ich hab's ein gutes.
Was hast du?
Was ein gutes?
Wacholder.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wacholder.
Ja. Wacholder ist gut,
ha? Wacholder ist gut.
Achso, warte, du bist gar nicht drauf. Jetzt bist du.
So, jetzt.
Sag mal.
Wacholder.
Wacholder.
Andreas Wacholder, na massiv, oder Wacholder?
Absolut, ja.
Was noch? Ja. Zimt?
Zimt auch?
Lorbeer.
Lorbeer? Ich habe Lorbeer.
Zimt geht schon auch in die Richtung. Lorbeer sehe ich absolut genauso. Finde ich auch extrem stark bei dem ausgeprägt. Der hat sogar auch immer so was leicht Pfeffriges noch.
Weißer Pfeffer?
Genau, ja. Ja. Und das finde ich einfach so spannend, weil es ist gleichzeitig auch ein Spätburgunder, der unheimlich elegant und filigran ist. Der ist so fokussiert auf diese Gewürzaromatik, ist unheimlich elegant, filigran, hat eine ganz, ganz frische, saftige Säurestruktur, hat viel Tannin, aber das sind sehr weiche Tannine, das sind sehr runde Tannine, die sich unheimlich schön in den Wein einfügen.
Aber Wahnsinn, wie gewürzig, ne? Also wirklich wie so ein,
ja, wenig
als, ob man so, als ob man so ein Gewürzregal aufmacht, einmal so ganz schnell so rups rüber geht. Es macht frisch, erfrischt uns beide jetzt wieder. Wie wir wenig gespuckt haben, mal wieder nach so langer Zeit mit
nicht. Ich weiß nicht, also es gibt so diesen Punkt der kurzen Frische, bevor es dann wirklich.
Ist das so?
Ja. Aber egal, es ist ja bald Feierabend. Außerdem habe ich aber.
Es ist Feierabend.
Ja, ich habe aber trotzdem
nicht. Du denn um 16 Uhr, das sind so die Kollegen. 16 Uhr,
ja,
Feierabend naht.
Ich
bin ja schon 5 Stunden da.
Ja, nachdem ich
extrem viele Überstunden gemacht habt die Woche.
Michael, kannst du mal Überstunden? Ist so ein Thema bei dir auch in der Hansenau? In
der Gastronomie nicht vorhanden.
Nicht Überstunden. Ja, wir sind leider dazu angehalten, die alle aufzuschreiben und wieder abzubummeln. Ich würde dir gerne.
Man ist nicht ein, man ist, nein, ganz kurz. Man ist nicht angehalten, man kann das machen. Ich kenne sehr, sehr viele Kollegen, die es nicht tun. Die Überstunden nicht aufschreiben. Es gibt so 5, 6, die das aufschreiben. Ich sag's, ich muss, ja, ja. Muss ja jeder für sich selber wissen.
Ist ja kein, ich würde es auch nie aufschreiben, weil das würde ja viel zu lange dauern.
Das ist witzig, wenn man dann die Überstunden noch abbummeln will, die man fürs Aufschreiben der Überstunden
gebraucht genau, hat. Genau, also so ein bisschen wie DeathNet übrigens. Also wenn ich alles bei DeathNet eintrage, muss ich immer einen Termin machen, weil ich das eingetragen habe.
Was, egal. Aber was mich interessiert, Andreas, wir machen immer zum Schluss machen wir immer die Runde. Was ist der beste Wein? Das muss man sagen, ist heute verdammt schwierig.
Nö.
Fand's, okay, oh. Machen wir Ratespiel wieder? Machen wir jeder rät den anderen?
Oh ja.
Findest du nicht schwierig?
Also für mich ist das nicht schwer, aber also für mich ist also meine Wahl.
Ich finde alle gut.
Ich finde die auch alle toll, aber
nee, nochmal gucken.
Nee, ich wollte nochmal sagen, ganz kurz, der Wein kostet 25,90, so viel Zeit muss sein. Ja. Und das Paket zusammen verschickt kostenfrei kostet 81,90.
Ja, cool.
Für Weine, die wirklich man heute alle noch nicht trinken muss.
Der erste Wein war, wie teuer war der?
12,90.
Ah, ja. So günstig.
Das ist wirklich so ein Wein, auch der ein Stück weit bestimmt auch von der Frische lebt, Andreas. Ne? Also das ist nicht schlimm, wenn man den.
Wir machen Andreas, du musst jetzt raten. So machen wir es mal. Andreas, wenn du Lust hast.
5 bis 7 Jahre ist er auf jeden Fall noch super spannend. Ne? Danach verliert er natürlich dann auch ein Stück weit die Frische. Aber das ist auch das Wichtige beim Auxerrois und es ist gar nicht so einfach, bei der Rebsorte hinzubekommen, dass du die Säurestruktur erhältst. Und die Säure ist wiederum das, was den Wein frisch hält.
Du musst raten, Andreas, du musst raten, was war der Lieblingswein von Michael heute? Weil bei dir, dich fragen wir nicht, du kannst ja, das ist ja, als ob man fragt, welches ist dein Lieblingskind. Aber was ist der Lieblingswein von Michael gewesen heute?
Also nach den Ausführungen würde ich mal schätzen, der Weißburgunder Kirchberg.
Absolut.
Ein Punkt. Ein Richtig. Punkt für Andreas, null ja. Punkte für uns.
Genau. Okay.
Das ist der Lieblingswein von mir gewesen.
Dein Lieblingswein war wahrscheinlich der Auxerrois.
1:1. Ich mag nicht sagen.
Der Grauburgunder, ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Ich hatte
auch jetzt geht jetzt. Zeit, ja. Jetzt entscheidet sich, weil Axel weiß eindeutig,
Ich weiß es eindeutig.
Warte, ja. Was glaub, Michael und ich, wir nehmen Zettel. Wir schreiben drauf, was wir glauben, was
ja.
es ist.
Ja, klar.
Warte, nicht.
Wie schreibt man nochmal Auxerrois auf?
Ja, ja, genau, okay, cool. So. Okay, was haben wir?
Sag mal, Andreas sagt.
Schwierige Frage, aber bei dir würde ich auch eher sagen, den Auxerrois.
Und wir sagen, nee, sag, was du sagst.
Der Grauburgunder. Also fände ich Auxerrois auch cool, aber Grauburgunder?
Okay. Oh, wow. Das ist sehr gut. Aber wir kennen ihn. 2:1 für uns, wir haben schon. Und es ist immer so, dass der Verlierer beliefert die Sieger immer ein Jahr lang mit seinen 400 besten Weinen. Das war großartig. Andreas, vielen Dank, wir machen gleich noch ein Foto, aber jetzt.
Nee.
Trommelwirbel.
Andreas, das Schöne ist auch noch, dass der Weinberg, der hat ja auch nur 13 Alkohol, ne? Und trotzdem hat er so eine Kraft, ne? Und das ist wirklich schön. Nein, ich hatte
weil, nicht,
weil alle noch da bleiben, aber ihr habt mir nicht zugehört, es war Robin Williams.
Robin Williams. Aber das ist ja noch viel besser. Ja. Das ist ja noch viel bedauernder. Also ich meine, da ist der Bademantel jetzt nicht so
wichtig. Aber jetzt sind ganz viele sind jetzt enttäuscht und gehen jetzt raus und sagen, diese Blendung gucke ich nicht mehr.
Ja, aber Robbie, aber
Robin Williams, ja. Na gut.
Okay. Aber ehrlich gesagt,
bis zur nächsten Woche.
Halt, für mich persönlich ist Robin Williams ja natürlich der viel geilere Typ.
Für mich auch.
Ja. Warum?
Weil ich ihn geliebt habe. Ich fand den großartig. Also ich würde sagen, Mrs. Doubtfire war einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Robin Hood.
Jumanji, also fällt mir viele sein.
Also du
Club der Toten Dichter?
Club der Toten Dichter, unfassbar. Krieg ich Gänsehaut, wenn ich drüber
nachdenke. Was sagt er, wenn er auf den Tisch steigt? Was sagt er?
Captain, mein Captain. Genau.
Nicht auf den Tisch steigen, ist gefährlich.
Ja, und sag mal, wie war der so?
Also, nein, und dann hieß es also quasi, du hier, junger Mann, ich war 21, es war 1999 in Berlin im Four Seasons Hotel.
Oh, jetzt kann ich erzählen,
weil das Four Seasons es ja nicht mehr gibt. Leider Robin Williams auch nicht mehr, was ja so tragisch ist, wenn man ihn kennengelernt hat. Er hat sehr viele lustige Rollen ja gespielt.
Hat sie umgebracht.
Dann durfte ich in die Suite, seine Frau, der Chef von Sony BMG Deutschland und ja. Ja, nur die drei in der Suite und ich sollte bedienen. Und dann lernt man das. Ich war extrem aufgeregt, also weil ich ja so toll finde. Und es war am Anfang noch und ich war so wirklich und ich durfte und die Idee ist quasi, hat er mir vorher auch gesagt, du bist quasi Luft. Ja, also hat mein Vorgesetzter gesagt, du gehst da rein, aber du bist Luft, also du hörst das Gespräch nicht mit und du lachst auch nicht und das geht natürlich nicht. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Also ich war überhaupt nicht Luft, aber ich habe mich ständig bemüht.
Ja.
Luft zu sein, genau. Und dann haben die irgendwas gegessen und so weiter. Und er hat das gemerkt, dass ich ihn eigentlich lustig finde, aber ich versucht habe, mir auf die Zähne zu beißen und nicht zu lachen. Ja. Und dann kam er irgendwann so ganz, also sagen wir, das ist er jetzt, das bin ich, ja, und das ist er, ja. Und dann kam er so ganz nah zu mir und hat innerhalb von 3 Sätzen 5-mal die Stimme und alles verändert, wie bei Mrs. Dove, wo er am Telefon ist. You think it's funny? You don't think it's funny. Und ich hab so losgepustert, ja, ich habe so losgelacht, ne. Und dann hat er mich in den Arm genommen und gesagt, was ist denn los mit mir? Und habe ich gesagt, man hat mir gesagt, ich muss wie Luft sein und ich darf nicht sprechen. Und hat mir so 100 Mark Trinkgeld gegeben. Und dann habe ich ihm angeguckt und habe gesagt, so, wow, er ist ja großzügig. Hat er gesagt, wie wissen das? Sag ich, wie jetzt? Ja. Und dann war wirklich, an dem Tisch war ganz viel Bargeld, so, wirklich so, und er hat gesagt, wie viel ist denn das jetzt hier wert? Sag ich, weiß ich jetzt spontan auch nicht, was der Umwechselkurs zu den Dollar ist, sage ich, aber ich glaube, mehr als ich im Jahr verdiene.
Hast du da nicht
gedacht? Ja, das habe ich schon. Er war echt wirklich nichts verdient.
Du hast ja nicht mehr als 100 Mark im Jahr.
Nein, das war der, keine Ahnung, die sind da einkaufen gegangen und so weiter. Aber es war wirklich total rührend und es war ein sehr schönes Erlebnis. Aber sehr, sehr herzlich. Sie auch war total nett. Und ich war ihm also so nah, wie man ihm eigentlich nicht verhalten sein
kann. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Das ist ja eine mega Geschichte.
Und da war ich auch ganz traurig, als er gestorben ist, aber zu den Mitgliedern auch geschrieben, habe auch mein Herz geöffnet und gesagt, das war diese Begegnung mit ihm. Und das ist eben so dramatisch, wenn einem jemand so viele schöne, fröhliche Momente beschert und vielleicht innerlich aber gar nicht so glücklich ist. Ne? Mhm. Das ist dann schon.
Okay. Ja. Das war schön. Andreas, vielen Dank.
Kennst du Robin Williams auch? Also bist du Robin Williams Fan?
Robbie oder Robin?
Robin.
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Ja, mega, mega Filme, definitiv, ja.
Sehr gut. Ja, cool.
Michael, was haben wir so die nächsten Wochen und Monate? Also außer, wir sind ja echt noch dran, aber es gestaltet sich schwierig, die Kollegen von Late Night Berlin. Ne, die waren doch auf der Weinmesse in Berlin, kann man sich auf YouTube angucken, wunderbarer Film, und haben sich so dermaßen abgeschossen. Die haben schon auf dem Weg dahin jeder 2 Flaschen Weißwein getrunken, aber es ist trotzdem sehr lustig. Mhm. Mit Glashäufer Umlauf und so.
Ach echt?
Ja, ja. Okay. Es ist sehr, sehr lustig. Also ja.
Halte ich wenig davon von Menschen, die auf Weinmessen betrunken sind. Das für mich sind Amateure.
Nein, aber das haben die natürlich extra gemacht.
Ja, ja, bestimmt, ja, klar. Ja. Aber es ist ein Stück weit respektlos, weil, wie gesagt, die Winter,
absolut
die Zeit der
absolut Winter, respektlos,
die Kosten, dahin zu fahren mit der ganzen, das muss man sich schon echt überlegen. Du, Andreas, ich kann mich nur erstmal bei dir bedanken, für diese tolle Kollektion. Glückwunsch dazu. Wirklich.
Vielen Dank.
Ich glaube, das ist wirklich ein tolles Paket, auch spannungsgeladen. Mhm. Das ist toller deutscher Wein, auf den man zu Recht auch stolz sein kann, der viele burgundische Züge hat, also dadurch auch was Internationales hat. Und es ist für alle die, und da gibt es immer noch viele, die glauben, so Baden ist eher schwerer, ist alkoholischer, ist suchst du die Säure, ist eben barocker, denen sei das mal ans Herz gelegt, weil das ist einfach wirklich eine coole Geschichte. Ich habe noch eine persönliche Frage.
Wollen wir gehen, wenn es persönlich ist? Nein.
Auf der Homepage, gibt es da irgendeinen Bezug zum Weingut Meier-Nickel? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Das heißt, ich soll das mal etwas näher erläutern.
Ja, naja, die Schwestern waren schon bei uns vor dieser ganzen Tragödie.
Ja. Was heißt das? Kommt jetzt so eine Liebesgeschichte oder was kommt jetzt?
Vielleicht?
Ziemlich genau ist es das, ja. Mein Bruder ist mit der Maike Nickel vom Weingut Meier-Nickel verheiratet.
Okay.
Und im Prinzip der Beziehung ist dann auch ein Weinbaby entstanden, in Form von Hand in Hand, so heißt das ganze Weinprojekt.
Stimmt, das habe ich zu Hause, das ist von euch beiden zusammen, da habe ich eine Flasche zu Hause.
Ja.
Ist das ein Pinot Noir auch? Oder habe ich das, ist das ein Spätburgunder?
Genau, da gibt es einen Grauburgunder, einen Spätburgunder.
Genau, habe ich zu Hause. Einen
Spätburgunder Rosé-Sekt.
So. Aber du hast nicht die Schwester von der Maike geheiratet.
Nee.
Weil das haben die Großbrüder haben 2 Schwestern geheiratet auch, ne? Also aus der Steiermark. Lustigerweise. Ja, also, ja, von daher. Aber du, deine.
Das ist dann natürlich besonders spannend, ne? Aber nee, meine Frau hat gar nichts mit Wein zu tun, die ist Psychologin.
Okay. Ja, in gewisser Weise auch.
Was heißt denn eigentlich Vierhandwerk? Das habe ich auf der Internetseite gelesen.
Markus und meine Hände zusammen vier.
Okay.
Noch ganz eigentlich viel mehr Hände bei uns im Wein. Gut, wir haben ein großartiges Team, wir haben ein junges Team, alle brennen für Wein. Nur so funktioniert es auch. Also da sind wir unfassbar dankbar. Aber vier Handwerk, Das war jetzt erstmal auf Markus und mich bezogen, weil unten steht ja dann auch der Steckbrief von uns beiden. Deswegen.
Ja, ja, okay. Also, Hektar, kriegt wer nochmal der Spruch?
Liebe vergeht, Hektar besteht.
In dem Sinne, aufs Leben. Wollen wir noch ein Foto machen? Irgendwie? Ein Foto?
Tja.
Oder später? Machen wir später.
Dieses Foto machen. Wir können mal posen und dann kann man das Foto da rausnehmen.
Also, die nächste Folge wird sein.
Also das gibt's bei unserem Sponsor für
Weinkeller. Das Paket gibt's auch schon fertig. Okay. Und unser nächster Gast wird sein die Monika Thement aus der Südsteiermark mit ihrem Schwager.
Oh, Thement.
Ja, genau. Mit Burgundern und Sauvignons aus der Heimat meiner Mama.
Oh. Also, aufs Leben. Aufs Leben.
Ja, das ist ein geiles Glas, ey. Das ist echt der Hammer.
Ein Flexerglas.
Ich meine, hat das eine eigene Spülmaschine? Also da passt ja nichts mehr rein, wenn du das...
Es ist Horror, weil das Glas ist mundgeblasen. Okay. Dementsprechend super leicht. Teilweise eine professionelle Gläserspülmaschine. Aber das drückt teilweise die Gläser nach oben, weil das Glas eben so leicht ist. Also es ist so ein Überraschungsei. Wenn man die Spülmaschine aufmacht, ist noch ganz oder ist wieder an die Decke geflogen?
Oder 70 Euro, ja, 80 Euro, 90 Euro weg.
Ist das so teuer?
Kostet schon 50, 60 Euro. Mhm. Kostet da schon ein Glas.
Jetzt auch vier Flaschen Wein für fast, aber ja. Macht nichts.
Aber ein gutes Glas ist wichtig.
Geiles Glas.
Ja. Absolut. Merci.
Cool. Ja, danke. Dich. Danke.
Vielen Dank euch.
Ja, Dankeschön. Danke.
Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.
Ein Podcast von Funke.